Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigurd Brinkmann, willkommen zur Kultur vom Tage. Der Traum von der Fotografie eines schwarzen Loches hat sich erfüllt. Wir sprechen mit dem Schriftsteller und Astrophysiker Ulrich Wölk über den farbigen Schatten des schwarzen Lochs und den ikonografischen Wert des Bildes. Die Wiener Ballettakademie mutiert zu einem Albtraum für Tanzschüler. Wir fragen, ob die Vorwürfe der Misshandlung ein Einzelfall sind. Dark Eden, der Albtraum vom Erdöl, und Berlin Bouncer, diese zwei Dokumentarfilme, stellt die Kritikerin Anke Lewicke vor. Man kann sich heute noch vorstellen, wie ergriffen die Astronauten der Apollo-Mission gewesen sein müssen, als sie sahen, wie die Erde über dem Mondhorizont aufging. William Anders fotografierte den Aufgang der Erde am 24. Dezember 1968. Earth Rise ist das erste Bild, das den Planeten von oben zeigt, und es hat bis heute ikonografischen Wert, nicht zuletzt für alle, die die Erde schützen wollen. Aber nun ist etwas gelungen, was den EU-Forschungskommissar Carlos Moedas in Brüssel vor die Presse treten ließ. Er zitierte heute Nachmittag den Direktor des Max-Planck-Institutes für Radioastronomie in Bonn.
The history of science will be divided into the time before the image and the time after the image.
Über das Bild, das offenbar die Bedeutung aller im All fotografierten Phänomene relativiert, spreche ich nun mit Ulrich Wölk, Schriftsteller und promovierter Astrophysiker. Guten Abend, Herr Wölk.
Guten Abend.
Es ist zum ersten Mal gelungen, den Schatten eines schwarzen Lochs zu fotografieren. Man sieht einen unscharfen roten Ring mit einem Loch in der Mitte und im unteren Teil des Rings ein gelbes Glühen. Wieso sieht man diese Farben und wie ist die Aufnahme überhaupt zustande gekommen?
Also der Vorgang war natürlich sehr, sehr aufwendig, weil es ist enorm weit entfernt, dieses schwarze Loch. Und es ist, wenn man es beschreiben will, etwa so groß, wie eine Centmünze in Los Angeles von New York aus gesehen wäre. Also man muss einen großen Aufwand betreiben, man hat viele Teleskope zusammengeschaltet und quasi dadurch eine Art Gesamtteleskop gemacht, die waren um die Erde verteilt, das so groß ist wie die ganze Erde. Und so konnte man dann diese Aufnahme machen.
Und wie kommen die Farben zustande?
Die Farben sind im Grunde genommen künstlich. Es geht um Radioastronomie, das heißt also Radiowellen haben keine Farbe, für uns sichtbare Farbe. Man entscheidet sich dann für eine bestimmte Farbe, die man dem gibt. Die Helligkeit bedeutet dann, da ist viel Energie, und wenn es dann ins Rötliche abfällt, ist es da etwas kühler. Also man macht es sozusagen, passt es subjektiv an unsere Farbwahrnehmung dann an. Und es ist aber insofern genau richtig, weil was man sieht, ist ja das schwarze Loch in der Mitte, diesen runden, dunklen Kreis. Und was drum ist, ist Materie, die gewissermaßen um dieses schwarze Loch wie um einen Ausguss in der Badewanne strudelt und sich dabei halt wahnsinnig aufheizt. Und deswegen leuchtet diese Materie, die leuchtet übrigens auch im Optischen, aber man hat sie jetzt eben im Radiobereich beobachtet.
Gibt die Größe des Schattens eigentlich Aufschluss über die Ausdehnung des schwarzen Lochs?
Ja, wenn man das jetzt ausrechnet eben, das können die eben machen, die Astronomen, die wissen ja, wie groß der Bereich ist, den sie aufgenommen haben, und das ist dann etwa der Bereich, der ist so groß wie das Sonnensystem. Ja, also das ist schon sehr groß, aber im kosmischen Maßstab auch wieder sehr klein. Und das heißt, das schwarze Loch füllt also quasi den gesamten Raum aus, den unser Sonnensystem einnehmen würde, bis zum Saturn und Neptun und Uranus. Das würde da reinpassen.
Würden Sie sagen, Herr Wölk, dass diese Fotografie wirklich so bedeutsam ist, dass man von einem davor und einem danach sprechen muss?
Naja, also sie wird nicht diese ikonografische Qualität bekommen, die beispielsweise Earthrise hatte. Das kann gar nicht passieren. Dafür ist eben dieses Bild von der Erde natürlich viel stärker emotional besetzt und zeigt uns eben unsere eigene Heimat. Das hier zeigt uns ein sehr abstraktes Objekt, sehr, sehr fern im Kosmos. Was gleichwohl dennoch großartig ist, ist, dass eben die Wissenschaft, das geht ja bis auf Einstein zurück, schon immer gewusst hat, es muss sowas geben. Die Physiker waren, die Astrophysiker, fest davon überzeugt, dass es das gibt. Sie hatten immer diese indirekten Hinweise. Und jetzt sieht man es zum ersten Mal wirklich vor sich. Und das ist auf jeden Fall eine sehr bedeutende wissenschaftliche Leistung. Und für die Astronomen mag das so sein, für uns Normalbürger vielleicht nicht. Ist es vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen.
Schwerkraftmonster werden die schwarzen Löcher auch genannt. Ist es so, dass die Löcher bzw. ihrer Forschung zu den großen Herausforderungen der Astrophysik gehören?
Auf jeden Fall. Und das liegt daran, weil unter diesen extremen Bedingungen die Materie natürlich ganz eigene und ganz besondere Zustände annimmt. Und die Raum- und Zeitstruktur, ja, die Zeit bleibt quasi auf einem schwarzen Loch stehen. Also es sind völlig geradezu surreal anmutende Dinge, die in der Nähe eines schwarzen Lochs passieren. Und die kann man eben auf der Erde so nicht studieren. Man kann das nicht herstellen, diese Umgebung. Und deswegen muss man eben in den tiefen, weiten Kosmos gucken. Und da kann man das dann eben sehen. Und man lernt dann eben tatsächlich sehr viel darüber. Im Moment kann man sagen, dass die Astrophysik sehr viel zur Grundlagenforschung in der Physik überhaupt beiträgt.
Können Sie sich vorstellen, dass die Aufnahme dieses schwarzen Loches die Fantasie von Science-Fiction-Autoren anheizen wird?
Also im Grunde genommen war die Fantasie natürlich dem schon ein bisschen voraus, denn es gibt sehr viele künstlerische Darstellungen von schwarzen Löchern, die gewissermaßen, man hatte ja eine Theorie davon, die das schon gewissermaßen auch immer sich so vorgestellt haben. Dass man es jetzt sieht, ist eben nochmal, sagen wir mal, eine Bestätigung. Und ich bin sicher, dass man jetzt, auch in der Science-Fiction-Literatur, wieder die schwarzen Löcher, die benutzt man da ja immer, um zu reisen durch schwarze Löcher, um in schwarze Löcher einzutauchen, um in ganz andere Welten zu kommen. Also das wird uns sicherlich noch lange im Science-Fiction-Genre begleiten, das glaube ich ganz bestimmt.
Es ist zum ersten Mal gelungen, ein schwarzes Loch in der Galaxie zu fotografieren. Das Schattenbild wird vermutlich eine neue Ikone für alle, drücken wir es mal vorsichtig aus, die das All lieben und erforschen. Ich habe mit dem Schriftsteller und Astrophysiker Ulrich Wölk darüber gesprochen. Danke Ihnen und einen schönen Abend noch.
Danke Ihnen.
Georg Büchners Dramen zu inszenieren, das ist für Johann Simons eine Lebensaufgabe. Eine willkommene, denn das schmale Werk des Dichters ist für ihn unerschöpflich. Und deshalb interpretiert der Büchners Fragment gebliebenen Theatertext Woyzeck nicht zum ersten Mal, aber erstmals an der Wiener Burg. Und alles schaut heute Abend auf Steven Scharf, der die Hauptrolle spielte. Woyzeck, Soldat und Barbier, Diener eines Hauptmanns, Geliebter einer Frau mit Kind. Und er, Woyzeck, dieses geschundene Wesen hört immer wieder Stimmen.
Mit der Natur, das ist so etwas, Herr Doktor.
Woyzeck, er philosophiert wieder.
Soll ich doch sagen, zum Beispiel, wenn die Sonne mittags steht und es ist, als ginge die Erde in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet.
Er hat eine Apparatio.
Wie im Fieber fantasiert Woyzeck und kühl missbraucht ihn der Arzt für Experimente. Nach der Premiere erreichen wir Christoph Leibold in Wien. Herr Leibold, dieser getriebene Woyzeck wird ja oft als absoluter Verlierer gesehen. Alles bricht ihm weg, schließlich mordet er. Wie viel Raum gibt Johann Simons Woyzecks wilden Fantasien und ihrer Kraft?
Die sind eigentlich das Entscheidende, weil Johann Simons sich eigentlich nicht so für den Woyzeck als sozialen Außenseiter interessiert. Das wird ja auch gerne so als erstes Sozialdrama gesehen, dieses Büchner-Fragment. Aber Woyzeck ist ja weniger der Underdog, der von seinem Hauptmann schikaniert, vom Doktor für perfide Experimente, wie sie es angesprochen hat, als Versuchskaninchen missbraucht wird und von der Geliebten betrogen wird, sondern dieser Woyzeck ist eher eine labile Gestalt, eben weil er ja diese Fantasien hat. Darin liegt ja auch so ein Wissen um die Welt und um die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz, der Verlorenheit. Und dieser Woyzeck, den wir hier sehen, ist eben einer, der sich nicht damit arrangieren kann und deshalb eigentlich zum Außenseiter oder zumindest zur labilen Figur wird. Von daher nehmen diese Fantasien großen Raum ein.
Franz Woyzeck, seine geliebte Marie, der Hauptmann, der Doktor, der Tambourmajor, das sind die Hauptfiguren. Simons hat vor der Premiere erzählt, dass er Woyzecks Mutter als Gestalt sehr viel mehr Bedeutung geben wollte als in früheren Regiearbeiten. Hat er das getan? Und wenn ja, was ergibt diese Verschiebung?
Das habe ich nicht wirklich gesehen. Es gibt einen Schauspieler, der da sitzt in Frauenkleidern und dann das Märchen der Großmutter spricht, aber der sitzt eigentlich da und hat nur diesen Auftritt, also besonderen Raum konnte ich da nicht sehen. Es ist sehr stark fokussiert auf diesen Woyzeck. Das Ganze spielt in einer Zirkusmanege und alle sind immer anwesend und sitzen so auf diesen Zuschauertribünen, Holztribünen, die sich so als halbrund um die Spielfläche ergeben, die mit rotem, blutrotem Sand zugestreut ist, eine Zirkusmanege. Alle schauen zu. Ich konnte jetzt keine besondere Bedeutung der Mutterfigur erkennen, sondern natürlich dieses Märchen, das aber wichtig ist, das ist ja das Märchen über das Kind, das allein ist im Universum und dann zur Sonne geht und es ist nur eine verwelkte Sonnenblume und der Mond ist ein fauliges Stück Käse, dieses berühmte Märchen, dass so auch diese ganze Sinnlosigkeit eines leeren Universums so in Nietzsche zusammenfasst.
Steven Scharf gehörte mehrere Jahre zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. Er ist für seine Darstellung des Judas in der gleichnamigen Inszenierung von Johann Simons mit dem Gertrud-Eisold-Ring ausgezeichnet worden. Er und Simons kennen und schätzen sich sicherlich sehr. Wie hat Scharf die Hauptrolle ausgefüllt?
Ja, er ist natürlich für diesen Menschen, der eben ja sowas seelisch Labiles hat, der leidend ist an diesem Wissen um die Welt, eigentlich die ideale Besetzung. Er tritt am Anfang vor einen Vorhang, beziehungsweise die Bühne ist zugehängt mit so einer rot-weißen Zirkusplane, die er dann runterreißt. Er reißt sozusagen in diese labile Welt ein und presst sich am Anfang fast nur so Sprachbrocken aus oder ab. Er redet manchmal auch ein bisschen Italienisch, wie wenn er eben vom Zirkus, vom fahrenden Volk wäre, vielleicht eine italienische Wanderbühne oder ein Wanderzirkus. Später verdient er manchmal die Vokale, der baut so einen inneren Druck auf. Das kann er sehr gut, das funktioniert auch anfangs sehr gut. Dann irgendwann legt die Regie ihm, also am Anfang ist das sehr auch so zirkushaft, Clownsnummern fast werden gespielt, dann wird es eher ernst, dann werden das eher so Beckett'sche Existenzclowns und dann wird es relativ langsam und zerdehnt und auch Steven Scharf muss sehr viele Pausen einlegen. Dann wird dieses Zerdehnte, was am Anfang so diesen inneren Druck aufgebaut hat, irgendwann spannungslos. Es ist wie so ein Drahtseilakt, der dann abstürzt ins Spannungslose. Also obwohl er eine tolle Besetzung ist, drängt ihn die Regie dann irgendwie in ein Konzept rein, wo er dann auch nicht seine Stärken voll ausspielen kann, beziehungsweise wo sie dann so zu Manierismen dann irgendwann werden.
Man kann es sich kaum vorstellen, aber es soll heute Abend tatsächlich die erste Wojciech-Neuinterpretation seit 30 Jahren an der Burg gewesen sein. Zusammengefasst für Sie, Herr Leibold, war es dann doch ein Glücksfall?
Nee, glaube ich, nach allem, was ich gesagt habe, kann man schon sagen, eher nicht. Es war ein ganz spannender Ansatz, so das in diese Zirkuswelt zu legen, die diese Menschen als traurige, verlorene Clowns da zu zeigen, mit Wojciech, dem einzigen, der aber sozusagen versteht, der komischste Kauz von allen ist und eigentlich sieht, was die Menschen um ihn herum alles für lächerliche Kreaturen sind. Aber es war dann doch so ein bisschen auch ein starkes Konzept, das dann konzeptlastig wird. Liegt wahrscheinlich daran, auch wenn in Wien jetzt so lange kein Wojciech mehr zu sehen war. Es ist einfach ein viel, viel gespielter Text oder, glaube ich, Heiner Müller hat gesagt, vielfach geschundener Text. Und das drängt natürlich dann immer dazu, es ganz besonders eine spezielle Lesart dem aufzupropfen. Und das wird dann eben manchmal aufgesetzt, aufgepropft und sehr bemüht und hat in dem Fall nicht wirklich funktioniert.
Am Akademietheater der Burg hatte Johann Simons Inszenierung von Georg Büchners Dramenfragment Wojciech Premiere. Christoph Leibold war für uns als Kritiker dort. Besten Dank.
Gern geschehen.
Zwei Dokumentarfilme hat sich die Kritikerin Anke Lewicke dieses Mal aus dem Angebot der morgigen Kinostarts herausgepickt. Einer nimmt uns mit in das sagenhafte Berliner Nacht- und Clubleben. In Berlin Bouncer werden drei der bekanntesten Türsteher porträtiert. Einer ist Frank Künster.
Ich bin Exzessbetreuer. Also tatsächlich glaube ich, dass die wichtigste Aufgabe ist, also die Menschen im Rausch zu begleiten. Und wenn es dann Menschen gibt, die einfach nicht reinpassen, tut es mir auch weh, wenn ich ihnen Nein sagen muss.
Anke Lewicke, das klingt nach einem Job, bei dem man sich instinktiv auf seine eigene Wahrnehmung verlässt und dann doch sehr subjektiv entscheidet. Gedreht hat Berlin Bouncer David Dietl. Sie haben ja sicher auch schon mal in einer Schlange gestanden. Welche Perspektive nimmt er ein? Stellt er sich hinten an oder baut er die Kamera doch eher vorn auf?
Na, es wäre sicher ein interessanter Experimentalfilm geworden. 90 Minuten lang eine Einstellung und dabei das Gesicht eines Türstehers zu beobachten. Aber der Film ist gar nicht so sehr an dieser konkreten Arbeit, an den Arbeitsabläufen interessiert. Und Sven Marquardt vom Berghain macht auch schnell klar, dass das gar nicht gehen würde, weil eigentlich was davor und im Berghain drin passiert, das soll ja nicht dokumentiert werden, weil dann würde ja der Mythos verloren gehen. Also es ist eher ein Porträtfilm und das ist ja auch ganz interessant, weil die drei Leute, die der Film porträtiert, waren von Anfang an dabei, haben eben dieses Berliner Nachtleben mitbestimmt, sind auch unglaubliche Selbstdarsteller und der Film lässt ihnen dann auch den Raum, dass sie das alles so ihren Kultstatus auch so zeigen können. Und Frank Künster, ich meine, David David Dietl ist ja der Sohn von Helmut Dietl und da musste ich dann doch auch ein bisschen lachen, weil Frank Künstler macht auch so diese Bussi-Bussis, wie man in München bei Rosini, bei der Satire von Helmut Dietl das immer so gemacht hat. Ja, und dann Smiley Baldwin ist ja auch so eine interessante Geschichte. Das ist ein amerikanischer schwarzer GI, hat damals die Grenze bewacht noch und jetzt bewacht er einfach die Grenze zur Berliner Clubszene.
Also es handelt sich um einen Porträtfilm mehr als um einen Film, der die Szene beleuchtet. Es geht um den Job des Türstehers, der näher unter die Lupe genommen wird.
Ja, es geht vor allen Dingen um drei Berliner Gestalten, die einfach so Berliner Geschichte mitgeschrieben haben. Und die will eigentlich Dietl damit dokumentieren. Also es geht natürlich auch darum, dass es am Anfang eine Subkultur war, diese ganze Szene, dass man in den Hinterhöfen einfach mal einen Club aufgemacht hat, in Industrieanlagen. Und dass aber natürlich alles mittlerweile mehr gentrifiziert ist, dass das alles nicht mehr so geht. Da wird der Film dann ein bisschen auch nostalgisch. Aber es sind einfach auch schon drei sehr interessante Typen mit Sven Marquardt, der Punk und Fotograf schon in der DDR war. Und wenn man so seine Fotografien sieht, dann kriegt man natürlich unheimlich viel einfach Nachtleben dokumentiert, auch viel Schwulengeschichte. Oder eben Frank Künstler, so ein typischer Wessi, der eigentlich Betriebswirtschaft studieren wollte und der dann einfach im Nachtleben stecken geblieben ist. Also en passant wird mit diesen drei Menschen schon ganz schön viel über Berlin erzählt.
Der zweite Film nimmt einen mit nach Kanada in eine beeindruckende Landschaft. Doch schaut man sich wie im Film Dark Eden näher um, dann entdeckt man eben doch eine der größten Umweltkatastrophen. Wie geht denn die Regisseurin Jasmin Herold bei ihrer Recherche vor?
Ja, zunächst sieht man mal so ein verschwommenes weißes Bild, nimmt so Schornsteine wahr, wo so Rauch rauskommt. Und dann gibt es so ein paar Infos, die eingeblendet werden. Es geht um ein Ölsandgebiet, das so groß ist, einfach wie England. Und daraus Öl zu gewinnen, da muss man Erdreich abtragen und dieses Erdreich dann mit Wasser und Chemikalien versetzen. Und dann gewinnt man Öl, aber es gibt natürlich unheimlich viel Dämpfe. Und das Ganze wird dann in einen künstlichen See geleitet und dieser künstliche See ist voller Chemikalien und verunreinigt einfach das Grundwasser. Und die Regisseurin ist jetzt nicht an diesen großen Firmen interessiert, die da alle beteiligt sind, die da alle agieren, sondern es geht ja eigentlich darum, warum Menschen dorthin gehen, um zu arbeiten.
Wir hatten nie in unserem Leben die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen, wie wir das hier machen. Und das ist den Kompromiss, den wir machen. Dann leben wir mal hier, wo die viel Unheil machen, wahrscheinlich mit ihren großen Toys da, ne? Aber ist, was es ist.
Ja, und dieses Unheil wird dann einfach eben verdrängt, weil man einfach, ja, da kann sich der deutsche Mechaniker mit seiner Frau aus Osteuropa auf einmal ein Häuschen leisten. Und genau um solche Menschen geht es einfach. Da gibt es noch jemanden, der kann sich dann Großwildjagden in Südafrika leisten, zeigt dann stolz die Zebraköpfe, die in seinem Zimmer hängen. Es geht auch um jemanden, der einfach immer Werbung macht für diesen Ölsand, der so da völlig hintersteht. Und es geht aber auch um die Geschichte der Regisseurin, die sich dort verliebt hat und wegen der Liebe dageblieben ist, bis eben ihr Freund Michael eben aufgrund der ganzen Umweltgeschichten an Krebs erkrankt ist.
Also Sie sagen, dass auch der Freund der Regisseurin von den Auswirkungen des Abbaus dieser Ressource Öl betroffen ist. Wie persönlich ist der Film?
Ja, also punktuell kommt immer wieder die eigene Geschichte mit rein. Es gibt auch noch ein kleines Mädchen, was mal beim Spielen gezeigt wird, wo man so mitbekommt, dass sie dann Tumore hinter den Augen hat. Und das sind so kleine Alltagsbeobachtungen immer. Und eigentlich geht es um die große Frage, ja, warum sind wir da alle geblieben? Und diese gibt sie natürlich an uns weiter, die Regisseurin. Wir sind nun gar nicht da, aber warum tun wir eigentlich gar nichts? Und warum tut die Bundesregierung nichts? Also warum darf dieses Öl hier importiert werden ohne irgendwelche Auflagen? Und natürlich wirft dieser Film noch viele weitere Fragen auf, die unsere ganze Umwelt betreffen. Das macht er aber mit so sehr poetischen Bildern, die immer im Grunde wieder im Widerspruch zu dem stehen, was da wirklich gerade passiert.
Die Dokumentarfilme Berlin Bouncer von David Dietl und Dark Eden, der Albtraum vom Erdöl, bei dem Jasmin Herold Regie geführt hat, starten am Donnerstag in den Kinos. Anke Lewicke hat uns gesagt, was sie von diesen Produktionen hält. Dankeschön für den Besuch im Studio.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Ben Ebeling.
Der linken Bundestagsabgeordnete Nima Mofassat hat Strafanzeige gegen den Geraer Staatsanwalt Martin Tschechner wegen Rechtsbeugung gestellt. Tschechner leitete die Ermittlung gegen die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auslöser der Ermittlung war ein vom Zentrum für politische Schönheit initiierter Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals auf einem Nachbargrundstück von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, beendet die Robert-Bosch-Stiftung 60 Förderprogramme aus dem Bereich Völkerverständigung. Dazu gehört unter anderem das Grenzgängerprogramm, bei dem bisher über 300 Recherchestipendien an Autoren, Filmemacher und Fotografen vergeben wurden. Auch der deutsch-polnische Karl Dedecius Übersetzerpreis wird nicht mehr vergeben. Der Grund für die komplette Neuausrichtung seien nicht etwa Etatfragen, sondern eine inhaltliche Überprüfung der Förderthemen. Kultur sei kein Satzungszweck der Bosch-Stiftung, so eine Sprecherin. Johann Holten wird neuer Leiter der Kunsthalle Mannheim. Der 43-Jährige wird damit Nachfolger von Ulrike Lorenz, die im Sommer an die Spitze der Klassikstiftung Weimar wechselt. Holten, der sich gegen rund 30 Mitbewerber durchgesetzt hatte, war bisher Direktor der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Die Tochter des Vercingetorix, so lautet der Titel des neuen Abenteuers von Asterix und Obelix, das im Herbst erscheinen wird. Die Helden werden immer noch Asterix und Obelix sein, aber die Geschichte beginnt mit dem Auftauchen eines jungen Mädchens, sagte der Autor Jean-Yves Ferry bei der Vorstellung des neuen Heftes.
Das Thema ist die Jugend, wie man sie auch heute in gewisser Weise erleben kann, mit all ihren Schwierigkeiten, auch trotz der Eltern. Wir zeigen hier den Weg einer gallischen Jugendlichen.
Seit Beginn der Serie wurden die Asterix-Geschichten in 110 Sprachen und Dialekte übersetzt, sowie weltweit in mehr als 370 Millionen Bänden verkauft.
Die Kompanie der Wiener Staatsoper besteht gegenwärtig zu rund 40% aus Schülerinnen und Schülern der Ballettakademie. Knapp 140 werden an der Akademie unterrichtet. Daneben besuchen die Schüler das Gymnasium. Sie bewegen sich in Proberäumen und unter anderen Menschen außerhalb der Tanzwelt, die sicherlich ein sehr eigener Kosmos ist. Aber das kann man bestimmt auch über andere Kunstformen sagen, die sehr viel körperliche Disziplin erfordern. An der Wiener Staatsoper bricht nun etwas auf, was die Öffentlichkeit schockiert. Andrea Bär berichtet.
Der Traum vom Tanzen. Er ist an der renommierten Ballettakademie der Wiener Staatsoper für einige Jungen und Mädchen zum Albtraum geworden. Von einer Lehrerin und Lehrern wurden sie seelisch und körperlich misshandelt und verbal gedemütigt. Sie wurden systematisch verunsichert und schikaniert und zum Hungern gezwungen. Auch diese ehemalige Schülerin der Ballettakademie litt unter solch drastischen Methoden der Lehrerin Bella R. Sie erzählt anonym:
Die Schüler wurden geschlagen, gekratzt bis zum Blut, an den Haaren gezogen. Ein Mädchen ist mal mit einem Haarbüschel rausgekommen aus dem Unterricht. Ich selber wurde am Knöchel getreten von der Lehrerin, während ich auf den Spitzenschuhen stand.
Die Wiener Wochenzeitung Falter hat die Vorwürfe aufgedeckt. Chefredakteur Florian Klenk.
Seit 2011 wissen die Verantwortlichen über diese Zustände Bescheid. Diese Lehrerin, die hier hauptverantwortlich war, wurde schon einmal gefeuert. Sie ist wieder eingestellt worden. Und diesen Missstand, den muss die Staatsoper ganz schnell in Ordnung bringen.
Weitere Schülerinnen erzählen im Falter ebenfalls anonym von ihren Qualen. Sie hätten nicht aufgewärmt tanzen müssen und sich Verletzungen durch Überlastung zugezogen. Mindestens ein Schüler der Ballettakademie soll einem sexualisierten Übergriff ausgesetzt gewesen sein, durch einen vor ihm onanierenden Lehrer. Dieser Lehrer wurde inzwischen freigestellt, die Untersuchungen laufen. Die Kanadierin Sharon Booth hat bis 2017 an der Tanzschule unterrichtet. Den Schülern dort werde ein problematisches Körperbild vermittelt, erzählt sie.
Sie wurden angewiesen, nur sehr wenig zu essen. Eine Kiwi und ein bisschen Wasser oder ein Stück Brot pro Tag sind genug.
Daraus folgende Essstörungen zeigten ihre unheilvolle Wirkung. Schülerinnen und Schüler, die das Ballett liebten, wurden zu angsterfüllten Kindern gemacht, so Sharon Booth. Eine junge Japanerin habe nur noch 37 Kilo gewogen, bei einer Größe von 1,72 Meter.
In meiner Klasse habe ich sie auf Gymnastikmatten gesetzt. Sie war so knochig, dass sie sogar beim Sitzen Schmerzen hatte. Auch auf Nachfrage hat sie keine Hilfe bekommen. Die Lehrer wollten abwarten. Als sie zu krank war, um zu tanzen, haben sie sie nach Japan zurückgeschickt, um dort eine Therapie zu machen.
Sie habe die Missstände an die Direktorin der Ballettakademie, Simon Noja, gemeldet, berichtet eine Schülerin namens Anne-Marie. Das habe aber nichts gebracht. Simon Noja erklärte im Falter, sie habe stets auf Kritik reagiert. Sie habe sich um Essstörungen von Kindern gekümmert und die Eltern kontaktiert. Nojas Vertrag läuft noch bis 2020 und Operndirektor Dominique Maillère stellte sich im ORF hinter sie. Die Lehrerin Bella R. sei vor 2 Jahren das erste Mal mündlich verwarnt worden, so Maillère.
In der Hoffnung, dass sie das ihr Benehmen verbessert. Dann haben wir eine zweite Verwarnung gemacht, schriftlich diesmal. Und jetzt, vor ein paar Monaten, haben wir erfahren, dass es wieder nicht geht. Und dann haben wir sie einfach gekündigt.
Die Vorwürfe gegen die Lehrerin Bella R. stehen allerdings schon länger als 2 Jahre im Raum. Darauf angesprochen, sagte Maillère.
Die Frage ist in meinem Kopf ständig. Und ich denke, ich mache mir selber Vorwürfe. Ich hätte vielleicht das viel schneller machen müssen.
Seit Januar läuft eine Beschwerde der Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft mit einer langen Liste an Mängeln. Die Oper arbeite seit Dezember letzten Jahres mit dieser sehr gut zusammen, sagte Maillère dazu.
Wir wollen eine komplette Aufklärung von der ganzen Situation haben.
Gemeinsam erarbeite man ein Kinderschutzkonzept, an dem auch Kinderschutzorganisationen wie die MOEWE beteiligt seien.
Andrea Beer über Misshandlungen an der Ballettakademie der Oper Wien. Dorion Weikmann, Publizistin, Tanzkritikerin und Autorin eines Buches über die dressierte Leib- und Kulturgeschichte des Balletts, ist für uns am Telefon. Guten Abend, Frau Weikmann.
Guten Abend.
Was meinen Sie, ist das nur ein Wiener Albtraum, der da eben rekapituliert wurde, oder ist es kein Einzelfall, dass jungen Tänzern beim Training Verletzungen zugefügt werden?
Also nur ein Wiener Albtraum ist es wohl kaum, ist es wohl nicht. Es ist aber auch nicht überall an der Tagesordnung. Das muss man, glaube ich, wirklich auch sagen. Es ist nicht die erste Schule, die jetzt in Verruf kommt mit so etwas. Als beim New York City Ballet der große Skandal um Peter Martins losbrach, war auch dort die School of American Ballet betroffen. Insofern, man weiß, dass Schulen sozusagen sensible Felder sind. Was definitiv fehlt in diesem Schulbereich, auch im ganzen deutschsprachigen Raum, ist eine Art Code of Conduct, der verbindlich für alle Ausbildungsschulen regeln würde, was die Standards sind, wer da eigentlich antreten darf als Unterrichtender oder Unterrichtende, weil man sehr häufig immer noch davon ausgeht, dass große Tänzer oder Tänzerinnen eben auch große Pädagogen werden, und das ist nicht der Fall.
An den Ballettakademien, da gibt es 15, 20 Lehrer, vielleicht sogar mehr. Warum wird denn offenbar so rasch hinweggesehen über Essstörungen zum Beispiel, die sehr augenfällig sein müssen, oder Spuren am Körper, die auf zu hartes Anfassen oder eben gezielte Gewaltanwendung schließen lassen?
Ja, also Essstörungen sind natürlich ein Problemkreis, mit dem das Ballett immer zu tun hat und immer zu tun haben wird. Das liegt schon an der Ästhetik, die wir heute sehen, die einfach eine extrem athletische ist mit sehr vielen Hebungen, und man muss ganz objektiv einfach auch sehen, dass beispielsweise Männer natürlich keine Frauen stemmen können in der athletischen Art und Weise, die 70 Kilo schwer sind. Das heißt, ein Teil davon ist wirklich in der Ästhetik begründet, und genau da muss man sehr, sehr genau hingucken. Ich glaube, es wird auch weggeschaut, weil dieses Schlankheitsideal natürlich genau dem entspricht, was gesamtgesellschaftlich gewünscht ist. Es hat sehr viel mit Beherrschung zu tun, mit Körperbeherrschung, und die ist nun mal die Substanz im Grunde, aus der das Ballett gemacht ist. Insofern, ja, wird da einfach sehr lange weggeguckt, weil man denkt, naja, es ist ja noch so im Rahmen, und erst dann, wenn es wirklich komplett aus dem Rahmen fällt, und das, was wir gehört haben, 37 Kilo bei der Körpergröße, fällt natürlich komplett aus dem Rahmen, dann ist wirklich allerhöchster Alarm geboten.
Klingt das für Sie, Frau Weikmann, plausibel, wenn wir jetzt auf den Wiener Fall nochmal zurückschauen, dass die Leiterin der Ballettakademie erklärt, die Klagen würden sie erst jetzt erreichen? Denn man muss sich ja doch fragen, ob die Person mit solchen Leitungsämtern komplett abgeschottet von der Wirklichkeit des Unterrichts leben, wo ja ein gewisser Drill auch zum Alltag gehört.
Ja, das ist, gehört ja zweifelsohne. Ich glaube, der Punkt ist, und da kann man schon ganz kritisch auch sozusagen den Fokus aufziehen von dieser Ballettschule auf die ganze Tanzwelt, das ist eine Blase, ja, immer noch. Man mag das noch so sehr lieben, aber das muss man ganz klar sehen, in der eben Hierarchien eine sehr große Rolle spielen. Und das heißt, man muss im Grunde im ganzen Feld zu anderen Leitungsstrukturen kommen und auch zu kompetenteren Leitungsfiguren. Womit man dann bei Simona Noja ist, die die Leiterin ist in Wien. Ich halte das nicht für sehr plausibel, wenn es stimmt, dass diese Anschuldigungen zumindest der Tendenz nach bereits seit 2011 bekannt sind, dann muss man sagen, es ist ein absoluter Skandal, dass sie nichts davon weiß. Wenn sie erst jetzt reagiert und es vorher gewusst hat, ist es auch ein Skandal. Also so oder so, ich würde sagen, sie hat ihr Amt an der Stelle nicht gut ausgeführt.
Die Tanzwelt und die Öffentlichkeit schaut mit Schrecken auf Praktiken an der Kompanie der Wiener Staatsoper. Die verspricht nun, und das heißt sehr spät, die Fälle von Misshandlung aufzuklären. Ich habe darüber mit der Publizistin und Tanzkritikerin Dorian Weigmann gesprochen. Besten Dank, Frau Weigmann.
Gern geschehen.
Die jungen Jahre der alten Meister. Dieser Titel einer Schau mit frühen Werken von vier deutschen Malern, die es zu altmeisterlichem Ruhm gebracht haben, klingt sanft ironisch. In der Staatsgalerie Stuttgart sind ab morgen Bilder von Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke und Anselm Kiefer zu sehen. Darunter viele Werke aus dem Privatbesitz der Künstler. Und dass sie ihre Bilder hergeben, hat wahrscheinlich auch mit ihrer Beziehung zu Götz Adriani, dem Kurator der Ausstellung und ehemaligem Leiter der Kunsthalle Tübingen, zu tun. Er ist ein Weggefährte dieser Generation von Künstlern, und ihn erreiche ich jetzt in Stuttgart. Guten Abend, Herr Adriani.
Guten Abend.
Baselitz, Richter, Polke, Kiefer, die gehören zweifellos zu den Malern, die ab den 60er Jahren im In- wie Ausland wahrgenommen wurden und ihren Platz in der internationalen Szene gefunden haben. Wie schauen die selber auf ihre Anfangszeit zurück?
Sie haben in den 60er Jahren natürlich die Voraussetzungen geschaffen, weil sie damals die ersten wichtigen Werkreihen schufen, alle vier, die Voraussetzungen geschaffen für ihren späteren Ruhm, internationalen Ruhm, der allerdings erst in den 80er Jahren einsetzte, als alle vier in den späten 80er Jahren große Ausstellungstourneen in Amerika hatten. Zunächst Kiefer 1988, 89, dann anschließend Richter, dann Polke und zuletzt Baselitz. Das war damals in den 80er Jahren, Amerika war damals die Welt. Wer in Amerika eine Ausstellung hatte, der hat den Durchbruch geschafft. Und diese vier hatten es erreicht, dass zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Kunst der Blick von außen auf Deutschland gerichtet wurde. Dass die deutsche Kunstszene wahrgenommen wurde. Und wenn heute eben auch die jüngeren Künstler international bekannt sind, so liegt es an dieser Pioniertat sozusagen der vier genannten Künstler, die diese erste Ausstellungstournee in den 80er Jahren hatte.
Wie erklären Sie sich, dass gerade diese vier international und in Amerika so großen Erfolg hatten? Warum ist es zum Beispiel Josef Beuys nicht gelungen, so ein Exportschlager zu werden?
Beuys war der erste deutsche Künstler, der in Amerika eine Ausstellung in einem Museum hatte, nämlich im Guggenheim-Museum. Allerdings kam seine Kunst eben nicht an. Er hat ein zu viel an alter Welt in die neue Welt gebracht und das wurde von den Amerikanern nicht gutiert. Dagegen hatte Anselm Kiefer 10 Jahre später deshalb wohl diesen ersten internationalen großen Erfolg, weil die jüdischen Sammler in Amerika in den Bildern Kiefers doch ihre deutsche Vergangenheit reflektiert haben. Das war sicher ausschlaggebend. Und deshalb wurde Kiefer damals stark in Amerika rezipiert und gekauft.
Ein Bild, das man sehen kann auf der Homepage der Staatsgalerie, wo natürlich geworben wird für diese Ausstellung, die eröffnet wird, ist Anselm Kiefers heroisches Sinnbild. Mann auf weiter Flur reckt den Arm zum Hitlergruß, 1970 gemalt. Man sieht Richters Bild Onkel Rudi aus dem Jahr 1965, das den 1944 gefallenen Bruder seiner Mutter zeigt, in Wehrmachtsuniform. Baselitz' Große Nacht im Eimer von 1962, 63 ist dabei, wo er sich gegen die Prüderie und die Verdrängung der Nachkriegszeit richtet. Im Katalog steht, dass sich die Künstler selber als unpolitisch beschreiben. Wenn man sich dann aber diese frühen Werke anschaut, denkt man, das ist eigentlich ein Widerspruch.
Es ist in gewisser Weise ein Widerspruch. Deshalb würde ich nicht von unpolitisch sprechen, sondern sie waren historisch. Sie haben sich mit ihrer eigenen Zeit, mit der Nachkriegszeit auseinandergesetzt, auch der Kriegszeit natürlich, und sie fühlten sich doch als Verlierer dieser Zeit. Ihre Väter sind heimgekommen, drei von ihnen waren Lehrer, der Vater von Kiefer, von Baselitz und Richter, die nach dem Krieg Berufsverbot hatten. Und deshalb musste zum Beispiel der Vater von Baselitz, saß tagsüber im Gefängnis und musste nachts die Kanäle der Stadt reinigen. Bei Richter war es ähnlich, er musste seinem Vater, der Hilfsarbeiter war in einer Weberei, nachts das Essen bringen. Also das hat natürlich diese jungen Künstler damals sehr umgetrieben und hat auch ihre Themen dann bestimmt. Und bei Richter ist es natürlich am auffallendsten, dass er diese Doppelbödigkeit seiner Bilder, auf der einen Seite sind es schöne Fotos, die er abgemalt hat, auf der anderen Seite sind es natürlich, wenn Sie den Onkel Rudi erwähnen oder die Tante Marianne, dann sind es die Bilder, die in seinem Familienalbum vorhanden waren, die aber letzten Endes in jedem Familienalbum dieser Zeit da waren. Es waren immer Täter und Opfer. In jedem normalen Familienalbum waren auch die Krieger, die Soldaten drin. Und man weiß natürlich nicht, was sie damals gemacht haben im Krieg, wie sie sich verhalten haben. Diese Doppelbödigkeit, die hat Richter am deutlichsten zum Ausdruck gebracht, aber alle anderen auch, alle anderen drei.
Würden Sie sagen, Herr Adriani, dass Baselitz, Richter, Polke, Kiefer mit ihrer Kunst die Sicht auf Deutschland verändert haben?
Völlig verändert. Weil zum ersten Mal, wie gesagt, es gab vorher nur drei Künstler, die zu Lebzeiten international einen Ruf hatten und Einfluss hatten. Das war Dürer, das war Herr Holbein und das war Adam Elsheimer im 16. und 17. Jahrhundert. Dann kam lang nichts, dann kam Beuys, das war aber nicht erfolgreich. Und dann kam erst diese jüngere Künstlergeneration, die den Blick auf die deutsche Kunst plötzlich öffnete. Und auch die Nachfolgegeneration profitiert natürlich davon heute noch.
Werke des Vierergespanns auszustellen, das sind rund 100 Werke, das ergibt eine Blockbuster-Show. Man kann sich fragen, ob das noch zeitgemäß ist. Und natürlich müssen Sie, Herr Adriani, auch auf die Frage antworten, ob es nicht auch eine Künstlerin gibt, die etwa zeitgleich mit den Vieren anfängt, neue Wege zu gehen und die die Geschichte in ihren Bildwerken reflektiert hat.
Also die einzige Künstlerin, die meines Erachtens gleichrangig gewesen wäre in ihrer Entwicklung, war Eva Hesse, die allerdings mit 3 Jahren schon nach Amerika mit ihren Eltern emigriert ist und die in Amerika ausgebildet wurde und sich ganz als amerikanische Künstlerin fühlte. Sie kam in den 60er Jahren kurz mal nach Deutschland, aber nur zu einer Stippvisite. Sie ist eine Konzeptartistin, die allerdings schon sehr früh gestorben ist, schon mit Anfang 30. Also deshalb steht sie nicht in einer Reihe mit diesen Vieren. Also das hat weniger was mit der männlichen Dominanz zu tun, sondern einfach mit den Tatsachen, dass die Vierer nun wirklich das Glück hatten, in Amerika erfolgreich zu sein.
In der Staatsgalerie Stuttgart wird die von Götz Adriani kuratierte Ausstellung Die jungen Jahre der alten Meister Baselitz, Richter, Polke, Kiefer eröffnet. Ab Mitte September wandert sie dann für 4 Monate weiter nach Hamburg in die Deichtorhallen. Ihnen, Herr Adriani, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und nun hören wir Tobias Wenzel zu. Er hat die Kulturseiten vom 11. April gelesen.
Ganz schön viele moralische Fragen in den Feuilletons vom Donnerstag. Darf man den Papst mit Hitler vergleichen? Ist es richtig, dass die Kanzlerin ein gewisses Kunstwerk abhängt? Und soll der Staat in die Autonomie der Bürger eingreifen? Aber der Reihe nach. Nicht jeder, der Babys küsst, ist ein Diktator, heißt es in der Welt. Na, da werden jetzt aber sicher viele Mütter und Väter aufatmen. Gemeint ist allerdings kein Gute-Nacht-Kuss für das eigene Kind, sondern das öffentliche Küssen fremder Kinder, wie es eben auch Diktatoren, zum Beispiel Hitler und Stalin, praktiziert haben, um von allen Formen der Gewalt abzulenken. Der Schriftsteller Martin Mosebach hat in einem Streitgespräch die Stilmittel von Hitler und Stalin mit denen des Papstes verglichen und wohl auch das Küssen und Tätscheln von Kleinkindern gemeint. Darf man einen solchen Vergleich anstellen? Das fragt der Germanist Karl-Heinz Göttert in der Welt. Mosebach kritisiere den Diktatorenkitsch, der im Fall der Kirche nicht zum Morden, aber zur Abweichung von der rechten Lehre führe, interpretiert ihn Göttert und fährt fort. Hat Mosebach Papst Franziskus mit Hitler und Stalin verglichen? Direkt nicht. Er spricht ja nur von Stilmitteln, die sich gleichen. Allerdings nehme Mosebach billigend in Kauf, dass mindestens flüchtige Leser glauben, Mosebach wolle dem Papst etwas Totalitäres nachsagen. Mosebach verfahre nach dem Motto: Brich Tabus, wenn du mit Fakten nicht durchkommst. Erst ließ Angela Merkel das von ihr geliebte Bild Blumengarten von Emil Nolde im Kanzleramt abhängen, nachdem bekannt geworden war, dass der Maler doch noch etwas mehr Nazi und Antisemit war als bisher angenommen. Nun distanzierte sich Merkel von ihrer Idee, stattdessen einen Schmidt-Rottluff aufzuhängen. Auch dieser Maler war Antisemit. Der Verleger, Kunsthistoriker und Autor Florian Illies ist von der Kanzlerin enttäuscht. Ihr Verhalten habe viel zu tun mit der Sehnsucht unserer prüden, verängstigten Zeit nach einer besenreinen Kunstgeschichte, schreibt er in der Zeit. Er plädiert dafür, die Widersprüchlichkeit von Geschichte und Mensch, Noldes Bilder wurden eben auch als entartet aus den Museen verbannt, herauszustellen. Und der Wahrheit Raum zu geben, dass leider auch niederträchtige Menschen höchste Kunst schaffen können. Das ist natürlich unbequem, aber viel mutiger, als wieder damit anzufangen, Bilder abzuhängen. Die Händewaschmoral lässt zunehmend zu wünschen übrig, schreibt Johann Schlömann in der Süddeutschen Zeitung, um auszuführen, dass es gar nicht so absurd wäre, wenn bei einer immensen Verbreitung lebensgefährlicher Keime der Staat eine Händewaschpflicht einführte. Der Staat greift sehr oft in die Autonomie der Bürger ein, und das ist gut so, urteilt der Autor und nennt Beispiele aus der jüngsten Zeit. Die Organspende ist einfach keine Privatsache und noch weniger ist es die Impfung gegen Masern. Es ist sehr verstörend, wenn Mitbürger behaupten, diese Dinge gingen den Staat nichts an. Erst recht natürlich, wenn ungeimpfte Kinder staatliche Kindergärten besuchen, denn wir leben nicht für uns allein. Und weiter? Der demokratische Staat, in dem formell alle die gleichen Rechte haben, ist ein Zwangssystem zur Ermöglichung von Freiheit. Nach so vielen moralischen Fragestellungen zum Schluss noch ein Schuss. Der Revolver, mit dem sich der Maler van Gogh 1890 das Leben nahm, ein 7mm Le Faucheux, wird am 19. Juni in Paris versteigert, wie man aus Adam Sobocinskis Artikel für die Zeit erfährt. In seinen Worten: Auf 60.000 Euro wird das verrostete Ding geschätzt. Das ist billig, weiß der Teufel warum. Der Le Faucheux-Revolver, mit dem Paul Verlaine 1873 auf seinen geliebten Arthur Rimbaud schoss, erzielte vor 3 Jahren 435.000 Euro. Und dabei überlebte der noch.
Tobias Wenzel hat diesen Artikel und diese Pointe und andere für uns aus den Feuilletons vom Donnerstag gefischt. Verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.